Also habe ich in der letzten Vorlesung den Schwerpunkt da abgeschlossen zum künstlichen Gedächtnis und füge da jetzt nur noch eine kleine Bemerkung zu Giordano Bruno an. Das Interessante für uns, dieses Zusammenkommen von drei Traditionen oder Strängen, Gedächtnis, Kunst, Begriffskombinatorik, Sprach- oder Schriftauslegung. Insbesondere bemerkenswert ist eben der Effekt, den die Anregungen aus der Gedächtniskunst für seine kombinatorischen Ideen hatten. Also das sind die Sachen, die in einer originellen Weise zusammentreten. Die Manipulation von Bildern in einem Raum, der geometrisch strukturiert ist. Wobei geometrisch hier in einer Spannung zu architektonisch zu sehen ist. Spannung und nicht Gegensatz, weil es ja doch Gemeinsamkeiten gibt. Es sind jetzt universelle Beziehungen, nicht die mehr oder weniger zufällig gewählte Architektur eines Tempels mit ihren vorgegebenen Details, was die Ordnung garantiert. Aber natürlich ließe sich auch jede Architektur in einer gewissen Weise geometrisch rekonstruieren. Das Wichtige ist, dass durch diese Emanzipation von einer konkreten Architektur die Bilder jetzt in Bezügen stehen, die ursprünglich und wesenhaft imaginativ sind, subjektiv, manipulierbar. Die Manipulations- und Kombinationsmöglichkeiten sind jetzt nicht eingeschränkt, sondern mehr oder weniger das Ganze dessen, was geometrische Fantasie zu leisten vermag, nicht beschränkt. Also das ist ja auch immer schon von Aristoteles an immer gesehen worden, dass die Gegenstände der Geometrie so einen imaginären Charakter haben. An einer Stelle, wo Aristoteles sich fragt, na, wo sind denn diese Dreiecke eigentlich, von denen die Geometrietreibenden sagen, ja, wenn es ein rechtwinkliges Dreieck ist, dann ist das und das und so. Wo befindet sich dieses ideale Dreieck, weil wir ja kein Dreieck zeichnen können, das dem wirklich genau entspricht. Und da gibt es schon die Antwort im Verstand. Und was wir da vergleichen und zeichnen, zeichnen wir im Prinzip im Geist und nur behelfsmäßig auf einem Blatt Papier oder einer anderen Unterlage. Also diese Erweiterung der Manipulations- und Kombinationsmöglichkeiten, das ist ganz wichtig. Und insofern kann man natürlich auch diese Konzepte Brunos im Vorfeld eines modernen Weltbilds lokalisieren, indem die Beziehungen zwischen geometrischem Entwurf, kosmologischer Theorie, physikalischem Experiment neu gedacht werden. Ich habe angedeutet, dass man an seinen Entwürfen auch einen erkenntnistheoretischen Aspekt interessant finden kann, dass es eben die Imaginationsfähigkeit ist, die alle möglichen Inhalte ordnet, dass man das noch verstärken kann durch die Annahme, aus dieser Ordnung müssten sich auch die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos letztlich erfassen lassen. Diese Idee von den Schatten der Ideen, das sind Dinge, die für unser Thema nicht zentral sind. Da kann man auch sehr verschiedene Auffassungen haben, wie weit Bruno sich so einem Programm verpflichtet gesehen hat. Genauso wie man darüber streiten kann, wie weit eigentlich seine magischen Ambitionen gegangen sind. Es ist ganz klar, völlig unbestreitbar, dass er mit magischen Traditionen seit der Antike vertraut war und insbesondere aber auch mit den modernen, quasi modernen magischen Theorien bei Marsilio Ficino, Pico von Mirandola und Agrippa von Nettesheim. Aber es ist nicht klar, wie weit er selbst sich in diese Gruppe oder in diese Tendenzen einordnen wollte oder vielleicht nur Motive, die sich aus ihnen ergeben haben, für seine eigenen philosophischen Entwürfe aufgegriffen und fruchtbar gemacht hat. Da wird enorm drüber gestritten. Das kann man auch auf dem Feld dieser Publikationen zur Gedächtniskunst austragen, solche Streitereien. Welche Bedeutung haben jetzt diese Planeten, Einteilungen und was für eine Theorie steckt da dahinter über den Einfluss zwischen den Planeten auf die, auf das Temperament zum Beispiel und dergleichen Dinge. Das ist höchst, höchst umstritten. Zentral für uns ist zu erkennen, eine wie große Rolle die Grundidee der klassischen Gedächtniskunst spielen kann auf einem eigentlich anderen Feld bei der Aufnahme des Motivs einer universellen Kombinatorik. Und dass in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammentreffen die Einbindungskraft sich als eine, als die primäre, als die eminente kognitive Kapazität profiliert. Das so zur Erinnerung. Man, also über den Giordano Bruno als solchen müsste man viel, viel, viel ausführlicher sprechen, um dem als Figur gerecht zu werden. Ich war, wie ich angedeutet habe, ja eine Weile unschlüssig, wie ich die Vorlesung nach diesen Überlegungen zum künstlichen Gedächtnis fortsetzen sollte. Man könnte in den letzten beiden Vorlesungen einige Punkte finden, an die sich Gedanken zum kollektiven Gedächtnis anknüpfen ließen, aber ich habe mich eben entschieden, den Übergang zunächst von woanders her zu machen, nämlich von dem Begriff des Bildes aus. Henri Bergson hat seine Theorie des Gedächtnisses eben vor dem Hintergrund einer sehr nachdrücklichen Betonung des Bildlichen entwickelt. Und da liegt zumindest oberflächlich eine Affinität zu Bruno und dem, was wir zuletzt besprochen haben. Es ist aber so, dass wenn ich jetzt da heute und in der nächsten Stunde über Bergson ein bisschen was sage, wir es auch, wir uns bewusst halten müssen, dass man es da auch mit einer einschneidenden neuen Zugangsweise zum Thema insgesamt zu tun haben. Und darüber sage ich jetzt ein paar allgemeine Worte im Voraus. Wenn ich mich frage, aus welchen Blickwinkeln, in welchen allgemeinen Zusammenhängen die bisher besprochenen Autoren das Gedächtnis adressiert haben, dann sind zwei große Varianten. Einmal den Fall, erster Bereich, wo im Rahmen eines theoretischen Interesses an den intellektuellen Kompetenzen des Menschen, also im weitesten Sinn einer Überlegung über Erkenntnis, das Gedächtnis als eine besondere und eine wichtige Funktion neben anderen Funktionen thematisch ist. Wir haben unsere Sinne, wir können abstrakt denken und schlussfolgern und wir können uns erinnern. Wie weit diese Fähigkeiten notwendig miteinander interagieren und in Abstimmung funktionieren müssen, damit wir tatsächlich etwas erkennen, worauf sich Entscheidungen gründen lassen, etwas Haltbares erkennen. Das ist eine eigene Frage, die man auf sehr verschiedene Weisen beantworten kann. Und es gibt natürlich auch noch andere Differenzen zwischen den Ansätzen, die in diese große erste Gruppe fallen. Aristoteles ist so irgendwie ein neutraler, einfacher Fall. Es ist klar, wenn er über das Gedächtnis spricht, dann in dem Rahmen eines Interesses daran, eine wissenschaftliche Auffassung der Kapazitäten der Seele insgesamt zu entwickeln. Das ist auch für Augustinus ein Ziel und doch kann man sagen, unübersehbar bei ihm, dass dieses Suchen nach einem Verständnis des Intellekts vor allem um einer anderen Sache willen interessant ist, nämlich hinsichtlich der Wege, die da offenstehen, die uns zu Gott führen könnten. Wenn man die theoretische Ausrichtung von Descartes und von Eric Kandel ansieht, dann gibt es noch immer eine Kontinuität zu den antiken Autoren, insofern wir weiterhin im Rahmen so eines erkenntnistheoretischen Interesses bleiben. Allerdings hat sich das jetzt im Vergleich zu den antiken Autoren von grundsätzlichen Vorannahmen befreit, von den stillschweigenden Annahmen über eine komplexe Seele, also von den Grundannahmen über Seeleneinteilung und natürlich auch von den theologischen Vorgaben. Und außerdem haben wir, wenn wir diese beiden Autoren dann miteinander vergleichen, Descartes und Kant, oder wenn wir sie in Beziehung zu den Antiken setzen, zwei tiefgreifende Veränderungen in der Auffassung von Wissenschaft mit einzubeziehen. Das habe ich ja ein bisschen ausführlicher angesprochen, wie ich über Descartes geredet habe, dass man da vor allem einen Grundunterschied in der Auffassung dessen sehen muss, was Wissenschaft überhaupt sein soll. Das hat eine Auswirkung auf solche Überlegungen wie die über das Gedächtnis. Also der Bruch mit der aristotelischen Episteme zuerst, die auf dieser Einteilung von Gattungen und infolge davon der Disjunktheit der Wissenschaften ausgeht. Und auf der anderen Seite dann könnte man sagen, die Radikalisierung des Empirischen in der modernen Wissenschaft gegenüber dem 17. Jahrhundert. Das ist die eine Gruppe. Und im Unterschied dazu ist das Interesse, das von der Rhetorik herkommt, das ist die zweite Variante, eigentlich praktisch orientiert. Was nicht heißt, dass da nicht zwischen diesen beiden Gruppen von Ansätzen ein steter Austausch stattgefunden hätte, das haben wir ja gesehen in den letzten beiden Vorlesungen. Diese Idee der Plätze für die Merkbilder, die projiziert sich ja mehr oder weniger von selber auf die Vorstellung bei Augustinus von den Speicherplätzen, die nach den Sinnen getrennt sind im Gedächtnis. Und dann hat sich für uns zuletzt auch noch ein bisschen so eine eigene Bedeutung der Sprache angekündigt. Inwiefern hängen Sprache und Gedächtnis ursprünglich miteinander zusammen? Welche Rolle spielen die Beziehungen von Sprache, Zeichen und Bild für das Gedächtnis? Da habe ich nichts Explizites dazu gesagt, aber das konnte man wohl schon erkennen bei diesen Gedanken von Bruno. Das, also was ist eigentlich jetzt wirklich der Zusammenhang zwischen dieser Sucht, sozusagen alles in Bilder zu transformieren und zugleich der Orientierung an den Buchstaben, an den Silben, an dem Schriftlichen, vor allem der Sprache. Also das hat sich zumindest vom Rand her als eine wichtige Frage bemerkbar gemacht und von da aus könnte man zum Beispiel beginnen, als nächsten Punkt über das kollektive Gedächtnis zu sprechen, was ich jetzt aber eben aufschiebe. Und wenn wir diese zwei Gruppen da haben, das erkenntnistheoretische Interesse, das praktische Interesse, das von der Rhetorik stimuliert ist, dann ist von allen diesen Perspektiven auf das Gedächtnis die von Henri Bergson ganz grundlegend verschieden. Das ist sozusagen in der Ausrichtung was anderes als diese beiden großen Gruppen. Die Perspektive Bergsons ist nicht praktisch und ist auch nicht epistemologisch, sondern die ist dezidiert metaphysisch. Das ist eine Metaphysik, worüber wir jetzt da sprechen werden, der Absicht nach und auch ausdrücklich. Und zwar Metaphysik, nicht im aristotelischen, sondern in dem spezifisch modernen Sinn ist das eine Metaphysik, dass sie ganz ausdrücklich eingefügt ist in den Rahmen des von Descartes definierten Problems von Geist und Körper, des Zusammenhangs von Geist und Körper. Wobei der Ausdruck von Descartes definiert natürlich nicht bedeuten soll, dass nicht auch vor Descartes das Leib-Seele-Problem existiert hätte oder dass man sich umgekehrt heutzutage notwendigerweise auf ihn beziehen müsste, wenn man darüber nachdenkt. Das soll es überhaupt nicht heißen, sondern es soll nur heißen, in der Definition, die Descartes dem Problem gegeben hat und dass Bergson das Problem von Geist und Körper unter solchen Gesichtspunkten aufnimmt, die aus dieser Tradition heraus selbstverständlich sind nämlich jener Tradition, die ihre Wurzeln hat in den kartesischen Meditationen über die erste Philosophie, und das heißt ja Metaphysik, also in dem von Descartes in diesen Meditationen präsentierten Beweis, dass der Körper vom Geist real verschieden ist. Der Körper, Corpus generaliter sumptum, die Gesamtheit dessen, was Körper ist, als eines aufgefasst. Das Corpus generaliter sumptum auf der einen Seite und die denkende Substanz auf der anderen Seite sind real verschieden. Dafür hat Descartes einen Beweis geführt. Meine persönliche Auffassung ist, er hat das Ganze, den ganzen Text nur geschrieben, um das zu beweisen. Es geht jetzt nicht darum, einen inhaltlichen Zusammenhang zu thematisieren, der zwischen dieser Behauptung von Descartes, also über die reale Verschiedenheit von Geist und Körper und seinem Beweisversuch einerseits und der Philosophie von Bergson andererseits bestünde. Ein inhaltlicher Zusammenhang, das ist nicht das, was mich jetzt interessiert. Es geht nur darum, ein bisschen zu akzentuieren, was Metaphysik heißt. Also dass da, er bietet eine ganz andere Theorie an als Descartes. Aber er nennt sie eine metaphysische Theorie, weil Descartes diese Frage sozusagen ins Zentrum dessen gestellt hat, was Metaphysik ist, und zwar mit einer sehr lang anhaltenden Wirkung. Also in einer gewissen Weise kann man heute, wenn man Philosophie lernt oder studiert, noch immer diese Art und Weise, die Frage zu stellen, der Verschiedenheit oder nicht und der Interaktion von Körper und Geist, als die Frage der modernen Metaphysik behandeln, und von dieser Fragestellung aus werden auch die Beziehungen zwischen Metaphysik und Epistemologie immer erläutert oder dargestellt. Also wenn ich sage, Bergson betrachtet seine Überlegungen da als Metaphysik, und zwar in dem dezidiert modernen Sinn, der ihm festgelegt worden ist durch diese Überlegungen von Descartes, dann geht es nur um den Gebrauch des Wortes Metaphysik. Mit reinen Vernunftmitteln die Frage zu behandeln nach der Beziehung von Körper und Geist. Also das könnte man sagen, also das ist sehr grob, aber mit reinen Vernunftmitteln über die Beziehung zwischen Körper und Geist sagen kann. Ich gehe natürlich auf diese metaphysischen Fragestellungen, wie sie dann bei Bergson aussehen, nicht um ihrer selbst willen ein, so wenig wie auf andere Dimensionen seines Werks, die seine Bedeutung und vor allem den enormen Ruhm, den er zu Lebzeiten genossen hat, ausmachen bzw. ausgemacht haben. Also das ist seine Philosophie des Lebens, seine Philosophie der Kreativität, aber auch seine Philosophie der Zeit im engeren Sinn. Alle diese Sachen spreche ich nur so weit an, wie sie in dem Buch, auf das ich mich jetzt beziehen werde, Matière et Mémoire aus dem Jahre 1896, also soweit sie in dem Buch als notwendige Voraussetzungen für seine Gedanken zum Gedächtnis gar nicht ausgeblendet werden können. Wenn man sich fragt, warum ein Buch, von dem der Autor selber gleich zu Anfang und immer wieder sagt, dass es darin um die Frage von Körper und Geist geht, warum dieses Buch den Titel Matière et Mémoire trägt, das ist schon eine sehr interessante Sache. Warum das diesen Titel? Dann ist man schon bei gewissen Voraussetzungen, die er macht. In gewissem Sinn ist es schon eine seiner ganz charakteristischen Behauptungen oder Thesen oder Positionen, dass die Frage von Körper und Geist, die Philosophen immer beschäftigt, die ein Problem ist, mit dem auch er sich auseinandersetzen will, dass diese Frage nur in der Form der Frage nach dem Verhältnis von Materie und Gedächtnis sinnvoll gestellt werden kann. Das steckt schon drinnen, ne? Implizit in dieser kleinen Inkongruenz zwischen dem, dass er dauernd sagt, das ist ein Buch über Körper und Geist. Aber warum hat es dann nicht den Titel Körper und Geist? Es hat den Titel Materie Memoir. Da steckt schon drinnen, dass er etwas anbieten wird, was uns sagt, dass dieses traditionelle Körper-Geist-Mind-Body-Problem nur richtig erfasst und behandelt werden kann, wenn man es als das Problem von Materie und Gedächtnis betrachtet. Also es geht nicht einfach darum, dass in einer Beziehung, die als Beziehung konstant bliebe, die fragliche Beziehung eben, die Terme ausgetauscht werden. Also wir hätten sozusagen diese problematische Beziehung und die einen sagen, ja, da handelt es sich um eine Beziehung von Körper und Geist und er sagt, da tauschen wir das einfach aus und sagen wir Materie und Gedächtnis, sondern es handelt sich um eine tiefergreifende Veränderung dabei. Also es ist sozusagen ganz wichtig, das ist entscheidend, dass man überhaupt den Spirit seines Denkens versteht, dass sich mit dieser Änderung der beiden Bezugsbegriffe so quasi die Vorstellung von der Art von Bezug, um die es da überhaupt gehen kann, total verändert. Ich sage ein paar, weil ja über den Bergson so gut wie gar nicht unterrichtet wird hier bei uns, zusätzlich ein paar Äußerlichkeiten. Er hat eben von der Mitte des 19 bis in die, ungefähr in die Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt, von 1859 bis 1941 und war wahrscheinlich in der Mitte seines Lebens weltweit der berühmteste Philosoph. Er hat 1927 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. Das Buch Materie Memoir ist, wie gesagt, 1896 als zweites großes Buch erschienen. Das erste hat geheißen Essai sur l'étonnement immédiat de la conscience. 1907 ist dann erschienen L'évolution créatrice. Und 1922 ein Buch mit dem Titel Durée et simultanéité, Dauer und Gleichzeitigkeit, apropos de la Theorie d'Einstein. Dieses letztere Buch, das sollte jeder wissen, das ist auch in einer gewissen Weise Gemeingut, dieses letztere Buch muss man im Zusammenhang sehen mit einer für Philosophie und Wissenschaft der damaligen Zeit eigentlich sehr beschämenden, dann aber auch wieder typischen Episode, dem totalen gegenseitigen Missverständnis der beiden Protagonisten Einstein und Bergson, die im Jahr 1922, das war das Jahr, wo Einstein den Nobelpreis bekommen hat, später dann im Jahr, auch direkt miteinander diskutiert bzw. aneinander vorbeigeredet haben. Da ist es gegangen um die Einschätzung der Relativitätstheorie. Das war damals eine Frage, die nicht nur Wissenschaftler interessiert hat, sondern die große Öffentlichkeit. Und man hat eben gedacht, dass man da etwas bewirken wird, dass es einen großen Effekt haben wird, wenn man den Revolutionär der theoretischen Physik konfrontiert mit dem großen Philosophen der Zeit, nämlich der Zeit, in der er lebt und der auch über die Zeit nachgedacht hat. Das hat sich allerdings als ein furchtbarer Flop erwiesen. Es war eine Frage der Öffentlichkeit, vor allem deswegen, weil Einstein selbst bereits einige Jahre vorher, 1916, eine an das große Publikum adressierte Darstellung des Zusammenhangs von spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie publiziert hatte. Einstein hat selbst schon etwas geschrieben, was für Nicht-Fachleute verständlich sein sollte oder den Zusammenhang verständlich machen sollte. Ich gehe auf die Streitpunkte dieser Auseinandersetzung nicht ein. Es hat sich im Grund eigentlich um eine Kompetenzfrage gehandelt. Im Grund hat es sich um die Frage gehandelt, ob die Philosophie überhaupt was zu sagen hat zu dieser Entwicklung, zu dieser Revolution der Wissenschaft der Physik. Eine Bemerkung nur, weil die philosophiegeschichtlich auch sehr wichtig ist, der Aspekt philosophiegeschichtlich, die Haltung von Bergson in dieser Auseinandersetzung. In manchen Hinsichten mag das gar nicht so unverständlich sein. In mancher Hinsicht hat er vielleicht Punkte, die man nachvollziehen kann und die Gewicht haben. Aber das Entscheidende auf lange Sicht ist, dass sie eben ganz typisch ist und nicht nur typisch, sondern leider für viele andere auch vorbildlich, glaube ich, geworden ist. Typisch für eine sehr, sehr beklagenswerte Einstellung vieler Philosophen gegenüber den Entwicklungen in der Physik schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Nämlich einfach zu sagen, na, die haben halt da in ihrem Empirismus mit ihrer eigenen Sicht auf solche Phänomene wie Raum, Zeit und Energie, da haben sie halt irgendwelche neue Theorien erfunden und Experimente durchgeführt. Aber die grundsätzliche, die wirklich fundamentale Auseinandersetzung mit solchen Begriffen wie Raum und Zeit, was denken wir eigentlich, was ist denn das, was denken wir denn unter Raum als dasjenige, was die dann empirisch erforschen? Da muss ja schon vorher was zugrunde liegen von dem, was sie eigentlich erforschen wollen. Das fällt in unsere Kompetenz. Das fällt in unsere Kompetenz, das bleibt eine philosophische Angelegenheit. Und um diese philosophische Angelegenheit zu erledigen, brauchen wir uns mit den Inhalten dieser neuen Theorien gar nicht weiter auseinandersetzen. Die haben dazu sowieso nichts zu sagen. Die gehen ja nur von irgendwelchen empirischen Experimenten aus. Das ist eine höchst beklagenswerte Einstellung, die es zum Beispiel im 18. Jahrhundert völlig unverständlich gewesen wäre für einen Autor wie Kant, dass der gesagt hätte, ich denke jetzt schon ewig über den Raum nach, ich lasse mir da doch nicht von dem Newton reinspucken, dass der da eine empirische Theorie oder eine andere Methode hat. Im Gegenteil, nicht? Das war, und also die Philosophie hat einfach in weiten Bereichen genau zu dieser Zeit wirklich ihren Kontakt mit den Entwicklungen in der Physik oder in der Wissenschaft aufs Spiel gesetzt, durch diese defensive Haltung. Sollen die machen, was sie wollen, wir machen, was wir für richtig halten und immer schon gemacht haben vor allem. Das hat dazu geführt, dass wirklich weitreichende Strömungen, Entwicklungen der europäischen Philosophie, was man heute kontinentale Philosophie nennt, den Kontakt zu dem wissenschaftlichen Denken weitgehend verloren haben. Und vor allem, dass letztlich auch dann mit Wirkung bis heute, mit höchst beklagenswerten Wirkungen bis heute, auch innerhalb der Philosophie Polarisierungen entstanden sind, die zu völliger Verständnislosigkeit und Feindseligkeit zwischen verschiedenen philosophischen Kulturen geführt haben. Zwischen denen, die noch ein Anliegen darin gesehen haben, sich entweder selber als Wissenschaft aufzufassen oder zumindest ein Verständnis von dem zu entwickeln, was moderne Wissenschaft ist, und denen gesagt haben, nein, die Richtung muss eher, also entweder wir erhalten das aufrecht, was wir immer gemacht haben, sonst verlieren wir unsere Identität, sonst gehen wir auf in dem, was die einzelnen Wissenschaften sind, oder wie andere, wir müssen noch ursprünglicher, noch weniger in Kontakt mit den aktuellen Entwicklungen unser Denken ansiedeln. Also da muss man schon sagen, dass abgesehen von dem, was er vielleicht durchaus an inhaltlich richtigen an manchen Punkten da artikuliert hat in dieser Auseinandersetzung, Bergsons Stellungnahme einfach die typische defensive Haltung gewesen ist. Und Einstein einfach genau das Gegenteil gesagt. Die Position von Einstein war einfach die, dass er gesagt hat, wir haben da was festgestellt, das ist jetzt einfach so. Und man kann darüber nachdenken, was es für die Menschen bedeutet. Und der eine denkt sich das und der andere was anderes dabei. Aber die Philosophie kann an den Resultaten, an dem, was wir da über Zeit gesagt haben, nämlich im Hinblick auf das Problem der Synchronisierung von Uhren hauptsächlich, nicht was Grundsätzlicheres anbieten. Was heute am Bergson erwähnenswert erscheint, abgesehen davon, dass es sich lohnt, ihn zu lesen, einfach wegen der Originalität seines Denkens, was heute an ihm erwähnenswert scheint, das ist vor allem seine Philosophie der Kreativität, seine Stellung in dieser sehr, sehr interessanten und ein bisschen zu wenig behandelten oder beachteten Strömung der Lebensphilosophie, also wo er in einen Zusammenhang gehört mit Nietzsche, Diltei, Simmel, seine Philosophie der Zeit. Es gibt zu wenig, es gibt, glaube ich, schon einiges Interessantes, aber eigentlich zu wenig an vergleichender Literatur zwischen Bergsons Philosophie der Zeit und Heidegger. Die wichtigste Person für eine neuere Auseinandersetzung mit Bergson ist ganz bestimmt Gilles Deleuze. Der hat so ein kleines Buch mal geschrieben, das heißt, glaube ich, Le Bergsonisme. Spuren der Auseinandersetzung mit seiner Auseinandersetzung mit Bergson sind eigentlich überall bei ihm zu finden. Bei uns hier in Wien ist das Einzige, was mir einfällt, die Dissertation von Frau Sarah Kolb im Jahr 2016. Die hat ihr Studium abgeschlossen an der, nicht bei uns, aber ich habe das mit beurteilt und betreut, diese Arbeit. Das ist eine philosophische Dissertation an der Akademie der Bildenden Künste über Bergson und Marcel Duchamp. Das ist eine ganz gute Arbeit, die einen Überblick oder einen Einblick vor allem gibt in die Wirkungen der Philosophie von Bergson im Bereich der Kunst und auch der ästhetischen Theoriebildung. Ich spreche dann in einem Teil der nächsten Stunde und vielleicht noch ein bisschen mehr über Proust und die Affinitäten zwischen seiner Philosophie oder seiner Auffassung von Gedächtnis und Bergson. Da gibt es sehr starke Beziehungen. Jetzt, heute, sage ich vor allem mal was, noch nicht so sehr direkt zu dieser Theorie des Gedächtnisses, sondern zu prinzipiellen Fragen, die den Rahmen dafür abgeben in diesem Buch Matière et Mémoire. Sie werden sehen, dass das an sich sehr interessante Themen sind. Ich gehe zurück zu meiner Bemerkung über die Inkongruenz zwischen dem Thema des Buchs und dem Titel. Auf der dritten Seite des Vorworts zu der damals bereits siebten Auflage sagt Bergson, von der Materie handelt das Buch nur insofern, als sie das Problem betrifft, um das es in dem Buch eigentlich geht, le problème de la relation de l'esprit au corps, das Problem des Verhältnisses von Geist und Körper. Und der erste, also über die Materie. Und der erste Satz überhaupt von diesem Vorwort sagt vom Gedächtnis, dass es eigentlich nur ein Beispiel liefert für dieses fundamentale Problem von Geist und Körper. Also da sagt er, dieses Buch behauptet la réalité de l'esprit, la réalité de la matière, et essaie de déterminer le rapport de l'un à l'autre sur un exemple précis, celui de la mémoire. Also, dieses Buch behauptet, dass der Geist eine Realität ist, dass die Materie eine Realität ist und versucht, den Zusammenhang zwischen beiden an dem Beispiel des Gedächtnisses. Es hat also den Anschein, zuerst einmal den Anschein, als würden die im Titel genannten Begriffe Materie und Gedächtnis nur jeweils einen besonderen Aspekt des entsprechenden Leitbegriffs, Körper, Geist, werden das darstellen. Man muss aber die unmittelbare Fortsetzung am Beginn des Vorworts weiterlesen. Da sagt Bergson, dieses Buch, nämlich Il est donc nettement dualiste. Es ist ein Dualismus, den dieses Buch vertritt. Andererseits aber soll diese Theorie so entwickelt werden, das gewissermaßen die Fallen, in die alle anderen dualistischen Auffassungen geraten sind, vermieden werden. Und dann sagt er, vor allem diejenigen Fallen vermieden werden, die verantwortlich sind für die schiefen Gegenüberstellungen von realistischen und idealistischen Positionen. Der Punkt ist, er meint mit Dualismus, wenn er sagt, dieses Buch ist ein dualistisches, etwas anderes als traditionell darunter verstanden wird. Und was insbesondere unter Beziehung auf Descartes üblicherweise darunter verstanden wird, nämlich, dass es sich um zwei voneinander verschiedene und aufeinander irreduzible Substanzen handelt bei Körper und Geist. Diese Annahme, meint er, ist den Realisten und den Idealisten gemeinsam. Die gehen alle von der Annahme aus und das ist eben die Prägung durch diese Descartesche Vorbildwirkung. Die gehen alle von der Annahme aus, da gibt es zwei Sachen, den Geist und, und den Körper. Und jetzt geht es darum, was ist das Wichtigere? Was von beiden ist da das Primäre oder ist da der Primat? Und damit liegen sie von Anfang an beide falsch. Wenn man das jetzt ganz von außen und ganz vage und grob charakterisiert, dann muss man sagen, nach Bergson sind Körper und Geist zwar in der Tat voneinander verschieden und sogar, wie er immer wieder betont, wesensmäßig voneinander verschieden, aber es sind nicht zwei verschiedene Substanzen. Und er fasst sie auch nicht, wie Spinoza, als zwei Modi derselben Substanz auf. Der springende Punkt ist, seine Metaphysik ist keine Substanzontologie. Also der springende Punkt, an dem er sich unterscheidet, ist die Rolle des Begriffs Substanz. Die erkennt er nicht an. Dass das sozusagen als Voraussetzung für die Frage der Verschiedenheit. Darum habe ich vorher schon gesagt, es geht eben nicht einfach um den Austausch der Termini an den beiden Stellen dieser Beziehung, sondern es geht um die Beziehung selbst, um die Art der Beziehung selbst, warum Materie, Memoire, so quasi die Schlüsselbegriffe zur Handhabung dieses Problems eigentlich sind. Nämlich, dass es sich bei Materie, Memoire einfach nicht, zwar um was total Verschiedenes, aber nicht um zwei verschiedene Substanzen handelt. Die Verschiedenheit von Körper und Geist beruht bei ihm vielmehr darauf, dass sich in einem Bereich, den man, das ist jetzt in diesem Buch nicht seine Sprache, sondern sein Wort, das ich jetzt verwende hier, also in einem Bereich, den man nennen könnte, das Universum aller Gegebenheiten. Ja? Man könnte genauso gut sagen, das Chaos, aber das Universum aller Gegebenheiten. Es ist ein kleiner Unterschied, ob man sagt Chaos. Also, die Verschiedenheit von Körper und Geist beruht bei ihm darauf, dass sich in diesem Universum aller Gegebenheiten gewisse Prozesse, die man typisieren kann, ein gewisser Typ von Prozessen mit ihren typischen Verläufen, Folgen und Resultaten klar von allen anderen Prozessen unterscheiden lässt. Und zwar in dem Sinn, dass diese gewissen Prozesse das zu verstehen und zu erklären erlauben, was man normalerweise Geist oder Intellekt oder Erkenntnis nennen würde. Also Geist, Intellekt, Erkenntnis oder so. Das sind Prozesse, die sich in einem Universum von aller Gegebenheiten überhaupt auf eine bestimmte Weise abheben, so dass sie wirklich wesensmäßig verschieden sind von allem, was sich sonst abspielt in diesem Universum. Und die entscheidenden Charakteristika dieser Prozesse, das ist jetzt die für das Buch wichtige Annahme, die entscheidenden Charakteristika dieser Prozesse, die ja jetzt erst entfaltet werden müssten, die bündeln sich genau in dem Bereich, den man traditionell als Gedächtnis bezeichnen würde. Also Gedächtnis ist sozusagen sein, das ist alles nur These, Versprechen, nicht? Programm ist das. In einem Bereich aller Gegebenheiten, in dem irgendwelche Prozesse stattfinden, zeichnen sich von allen anderen Prozessen ganz bestimmte auf eine Weise ab, dass sie etwa das wiedergeben oder widerspiegeln oder sich in ihnen das widerspiegelt, was wir normalerweise Erkenntnisprozesse nennen würden. Und die wesentlichen Charakteristika dieser Prozesse, die sind gebündelt in dem, was man Gedächtnis nennt. Das ist die These. Das Universum aller Gegebenheiten selbst, das nennt er Materie. Das wird er aber noch differenzieren. Er nennt, er sagt einfach, das ist jetzt auch vorläufig nur eine nominale Festlegung. Der wichtige Punkt ist der, was ein Körper ist, muss erklärt werden vor dem Hintergrund. Also Körper ist nicht der primäre Begriff. Was ein Körper ist, wird im Rahmen einer Theorie von Prozessverläufen in der Materie deutlich. Was bedeutet das? Es heißt, dass es sich bei dem Verhältnis von Thema und Titel des Buches in Wirklichkeit umgekehrt verhält, als der erste Anschein nahelegt. Nämlich nicht Körper und Geist sind die grundlegenden Begriffe und Materie und Gedächtnis die spezielleren, sondern das Problem von Körper und Geist ist ein spezielles, wenn auch vielleicht das allerwichtigste Problem der Philosophie. Die Grundbegriffe aber, von denen her es angegangen und gelöst werden muss, die sind Materie und Gedächtnis. Also dazu zwei kleine Anmerkungen in Fußnote, wirklich Fußnoten, ich sage, wenn die Fußnote vorbei ist. Also das eine betrifft das Verhältnis zu Descartes, das ist sehr instruktiv. Da kann man eben die Veränderung besonders deutlich sehen an der Verwendung der Wechselbegriffe Körper und Materie. Stoff, quasi Körper gegen Stoff. Für Descartes war das ein und dasselbe. Das ist ganz wichtig. Da liegt auch sein platonisches Erbe. Es gibt den Körper, dieses Ganze der ausgedehnten Substanz, und der ist als Ausdehnung eigentlich geometrisch definiert. Also seine Prädikate, die Attribute des Körpers, die sind in der Sprache der Geometrie zu erfassen. Und dieser Körper, der in der Sprache der Geometrie beschrieben werden muss, der ist zugleich die Materie. Wenn Descartes daher in bestimmten Zusammenhängen von der Einheit von Körper und Geist spricht, von jener Einheit von Körper und Geist, die ein Mensch ist, wenn wir uns als Mensch auffassen, fassen wir uns als eine spezifische Einheit von Körper und Geist auf, sagt er. Wenn er von dieser Einheit spricht, die das menschliche Wesen charakterisiert, dann muss er also eine zusätzliche Erklärung für das bringen, was man den einzelnen Körper nennt. Also, wenn er von der Unterschiedenheit von denkender und ausgedehnter Substanz spricht, dann spricht er immer vom Denken im Allgemeinen, und von diesem Corpus generaliter sumptum, von dem, was alles, was Körper ist, zu einer körperlichen Substanz macht. Ja, dieses Chaos, das Gott in dem Gedankenexperiment, in den Discours de la Méthode, dieses Chaos, das Gott geschaffen hat und wo er sich dann hinstellt und sozusagen die Gesetze der Bewegung, dieses Chaos dekretiert, als Ganzes und die Gesetze der Bewegung in diesem Chaos, die sind dann dafür verantwortlich, dass sich verschiedene einzelne Körper in diesem Gesamtkörper sozusagen stabilisieren können. Und wenn Descartes über diese Einheit von Körper und Geist spricht, die das traditionelle Mind-Body-Problem der Philosophie ist, dann ist es für ihn notwendig zu erklären, was es überhaupt heißt, einen besonderen Körper zu haben. Den Körper, den ich als meinen Körper bezeichne, der von anderen Körpern unterschieden ist, obwohl unter einer allgemeiner metaphysischen Perspektive jeder Körper nur im Rahmen dieses einen Körpers individuiert werden kann, dass sie alle zusammen sind. Sie sind alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Bei Descartes sind alle Körper den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, nicht nur deswegen, weil sie alle als Einzelne sozusagen jeder diesen Gesetzen extra gehorcht oder so, sondern darüber hinaus, weil sie alle eines ausmachen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Daher ist es eine schwierige Aufgabe für ihn, überhaupt mal zu erklären, was dieser besondere einzelne Körper ist, der mit meinem Denken in einer speziellen Beziehung steht. Bergson hingegen unterscheidet von Anfang an zwischen der Materie einerseits und dem Körper andererseits. Wobei der Körper von Anfang an primär Einzelkörper ist. Und eigentlich, soweit ich das verstanden habe, schon eine gewisse Vorstellung vom Prozess voraussetzt. Da werde ich ein bisschen noch gleich dazu skizzieren. Also für Bergson ist von Anfang an Materie etwas Grundlegendes, muss man erst mal sehen, wie er sich das genauer vorstellt, und Körper ist was Spezielles innerhalb dessen, was Materie ist. Während für Descartes fällt das von Anfang an zusammen und er muss extra erklären, was ein so ein einzelner Körper ist. Bei Bergson ist der Körper von Anfang an was Einzelnes. Das führt gleich zu der zweiten Fußnote, die bei dieser Unsicherheit anschließt, ob Bergsons Vorstellung vom Körper jetzt tatsächlich schon sowas wie Prozesshaftigkeit voraussetzt. Damit wird man nämlich darauf aufmerksam, dass in seiner Philosophie es vielleicht eine noch grundlegendere Schicht gibt, unterhalb dieser beiden Begriffe Materie und Gedächtnis, wo so ein Begriff wie Prozess zu verorten wäre, oder auch das, was ich Gegebenheit genannt habe. Wie gesagt, habe ich erfasst die Materie auf als das Universum aller Gegebenheiten. Ne? Das ist tatsächlich so. Also das sind sozusagen die aller grundlegendsten Begriffe in seinem Denken, sind Prozess, Gegebenheit und so weiter. Aber das sind zusammen, und auf denen ruhen dann diese Begriffe Materie und Gedächtnis auf, und auf denen das Problem, oder vor deren Hintergrund kann man dann das Problem von Körper und Geist stellen. Aber in diesem Buch, Materie Memoire, wird diese allergrundlegendste Ebene von Prozess, Gegebenheit und so weiter nicht wirklich thematisch oder nicht diskursiv aufgearbeitet. Das kann man erkennen, so quasi an dem, was er sagt. Man müsste noch andere seiner Werke mit einzubeziehen, um diesen Zusammenhang wirklich zu realisieren. Wie schaut das jetzt in diesem Buch konkret aus? Jetzt habe ich ja nur sozusagen Voraussetzungen namhaft gemacht, die ich von außen identifiziere. Aber wie schaut das bei ihm in seinem Buch aus? Es beginnt sehr spektakulär auf den ersten Seiten und so, dass man eigentlich sich denkt, naja, da könnte das, denkt man sich da. Es beginnt damit, dass er die materielle Welt insgesamt als eine Totalität von Bildern versteht. Also die Materie, das Universum aller Gegebenheiten, das muss verstanden werden als eine Totalität von Bildern. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, ce qui est donné, das, was gegeben ist, das ist die Totalität der Bilder der materiellen Welt zusammen mit der Totalität ihrer inneren Elemente. La totalité des images du monde matériel avec la totalité de leur élément intérieur. Da sehen Sie die Auffassung des Gegebenen als Materie und die nachfolgende Identifikation des Materiellen mit dem Bildlichen. Alles, was es gibt, sind Bilder. Alles, was es gibt, ist Bild. Sehr wichtig, dass ich gleich da dazu sage, das heißt nicht Abbild. Bild heißt hier nicht Abbild. Auf eine Facette der Differenz zwischen Bild und Abbild komme ich dann noch. Aber jetzt verstehen wir oder sollten wir unter Bild einmal nur das verstehen, was man behelfsmäßig so in umgangssprachlich eine bildliche Konfiguration nennen kann. Also es geht hier nicht darum, jetzt zirkelfrei zu erklären, was er unter Bild versteht, sondern einen Anknüpfungspunkt zu finden, eine ungefähre Vorstellung von dem zu haben, was er eigentlich meint. Alles, was mir präsent ist, sind Bilder. Aber alles das und noch viel mehr ist auch Bild, wenn ich es nicht wahrnehme. Und das Wort Ich in diesem Zusammenhang, er verwendet das auch, er verwendet auch solche Phrasen, was ich wahrnehme oder was wir wahrnehmen. So. Das Wort Ich in diesem Zusammenhang soll auch nicht so verstanden werden, dass da jetzt auf theoretische Weise eine zusätzliche Instanz eingeführt wird, ein sogenanntes Subjekt, als ob der Begriff des Bildes nach einem Subjekt verlangen würde, sondern das dient nur dazu, das Wort Ich, uns, die wir den Text lesen, einen Bezug zu dem zu ermöglichen, was er mit Bild meint. Aber er meint einfach nur das, was man normalerweise eine bildhafte Konfiguration im Unterschied zu einer bloßen Struktur, zu einer abstrakten Struktur. Alles ist Bild und jeder Teil von einem Bild ist auch Bild. Alle Bilder stehen in Beziehung zueinander, wechseln einander ab, überlagern einander, beeinflussen einander. Mit einem Wort, und das sagt er dann auch relativ schnell ganz ausdrücklich, es sind die ganz gewöhnlichen Naturgesetze, die die Beziehungen der Bilder regeln. Also, man könnte auch die Sache von der anderen Seite her betrachten und sagen, dieses Universum aller Gegebenheiten, die Materie, das ist genau dasjenige, was den Naturgesetzen folgt. Also das ist sozusagen vom Gegenständlichen her dasjenige, was der ganze Bereich dessen, was den Naturgesetzen folgt. Und wenn ich einen Namen für das haben will, wie diese Dinger und da, die nenne ich halt jetzt nicht einfach Elemente oder Teilchen oder sowas, sondern ich nenne sie Bilder. So könnte man die Sache auch umgekehrt erklären. Ne? Also er sagt, er fängt damit an, dass er sagt, das sind Bilder, und dann sagt er, die Beziehungen zwischen den Bildern sind sowieso die zwischen den gewöhnlichen Naturgesetzen. Und man könnte es auch umgekehrt sagen, das Universum aller Gegebenheiten ist das Universum dessen, was nach Naturgesetzen funktioniert. Und wenn da irgendwelche Sachen unterschieden werden, auf welche Weise auch immer, dann sind alle diese Sachen Bilder. Ein klassischer Physiker würde ja wohl am ehesten sagen, alles das, was da unterschieden wird, sind Körper. Das ist aber immer eine diskutierenswerte Sache, was der Begriff Körper dann in diesem Zusammenhang alles umfassen soll. Und vor allem die Abgrenzung zwischen Körper und Kraft ist dann schon in der klassischen Physik eine wichtige Sache. Also, die Naturgesetze sind das, die Beziehungen der Bilder regeln, was die Beziehungen der Bilder regelt. Aus dem gegenwärtigen Zustand des Bilduniversums sind die künftigen Zustände prinzipiell berechenbar. Also es gibt auch einen Determinismus in dieser Auffassung der Materie. Aber das Wichtigste ist, dass wirklich alles als Bild gegeben ist. Der Apfelbaum, das Wasserkraftwerk, und ganz besonders mein Gehirn. Mein Gehirn ist auch als Teil dieses Universums aller Gegebenheiten Bild, so wie alles andere. Das wird dazu führen, dass er dauernd die Position widerlegt und immer wieder zurückweist aus verschiedensten Perspektiven, dass eine Sonderrolle des Gehirns darin bestünde, die Bilder erst zu produzieren. Sondern primär, bevor über sowas diskutiert werden kann, muss man sagen, es ist Teil der materiellen Welt und daher ist es auch selber Bild. Allerdings, nächster Schritt, gibt es unter allen Bildern für jeden von uns ein besonderes Bild. Und das ist der eigene Körper. Der je eigene Körper. Das Ich, das in diesem je eigen mitgedacht wird, müssen wir auch in dieser schon beschriebenen Unverbindlichkeit verstehen. Mein Körper ist mir präsent als Bild, wie andere Bilder auch. Allerdings ist er mir nicht nur als Bild, wie alle anderen präsent, sondern in einer gewissen Weise auch, und das ist jetzt Umgangssprache, das ist eine Anknüpfung, das ist nicht Theorie, sondern Anknüpfung an einen normalen Sprachgebrauch, er ist mir präsent auch aus einer sogenannten, gewöhnlicherweise sogenannten Innenperspektive, also nicht nur als Wahrgenommenes, sondern auch in der Form des Affiziertseins. Ich schaue nach, ob ich, ja, ich glaube, ich komme noch dazu, das heute zu erklären. Also zu der Stelle, wo er erklärt, was das genauer ist. Weil jetzt wird es mal nur aufgenommen, ne? Sozusagen als etwas, was erklärt werden muss. Der Körper ist etwas, was ich wahrnehme, wie anderes auch, also Bild, aber nicht nur wie anderes auch ein wahrgenommenes, sondern auch ein affiziertes. Und insofern dasjenige, was man gewöhnlich im gewöhnlichen Sprachgebrauch die Innenperspektive nennt oder der Grund oder die Begründung der Innenperspektive. Dieses Innere darf man nicht als eine Dimension jenseits der Bilder verstehen. Das kann man auch schon von Anfang an sagen. Sondern es muss aus einer spezifischen Art der Wechselwirkung der Bilder untereinander heraus erklärt werden. Also man kann sehen, dass in einer gewissen Weise, solange wir da dahin reden, im Grunde eigentlich immer auf Gedankenlinien bewegen, die ganz deutlich monistisch sind und nicht dualistisch. Ne? Alles ist Bild, alles steht als Bild mit anderen Bildern in Zusammenhang. Und wenn wir von etwas sprechen, was eine Spezialität ist, einen speziellen Begriff erfordert, dann muss das immer von dort her erklärt werden. Also so, dass man sehen kann, es wird eben nirgends vorausgesetzt, dass es irgendwo eine Substanz gäbe, die außerhalb, die getrennt wäre von dem, was da diese Materie eigentlich ist. Also innen Perspektive, was wir dann normalerweise als Bewusstsein deuten. Also jetzt nur ein Hinweis, den er da an so einer Stelle gibt, um zu bekräftigen, was er meint. Wenn man das materielle Universum löscht, sozusagen wegnimmt, dann ist damit auch das Gehirn weg. Wenn ich bloß mein Gehirn wegnehme, ist sonst im materiellen Universum alles, wie es war. Das ist so eine, das ist eine antikartesianische Pointe. Das ist, um sozusagen diesen Monismus ein bisschen zu plausibel zu machen. Obwohl ich das Wort natürlich nicht verwenden würde, das Wort Monismus, weil er ja eine dualistische Position, weil er ja, aber das wird alles erst erklärt, was diese wirklichen Wesensverschiedenheiten sind zwischen Materie und Gedächtnis. Also zunächst, mein Körper interagiert mit allen anderen Bildern, insbesondere interagiert mein Gehirn mit allen anderen Bildern nach Naturgesetzen. Mein Körper empfängt Bewegungsimpulse von anderen Bildern und teilt ihnen seinerseits Bewegungsimpulse mit. Die Frage ist also, wie komme ich auf dieser Basis zu so etwas wie einer Vorstellung des Universums im Ganzen? Wie kommt man dazu, dass man sich das Universum jetzt nicht bloß als das, dass das Universum nicht bloß als das konzipiert werden kann, innerhalb dessen ich funktioniere, sondern als das gesehen werden kann, von dem ich eine Vorstellung als Ganzen habe. Weil sofern ich mit den anderen Bildern, Körpern oder so interagiere, sind das ja immer konkrete, partielle Zusammenhänge. Wie komme ich dazu, eine Vorstellung zu bilden von diesem Ganzen, insbesondere eine sogenannte, was man nennt, eine bewusste Vorstellung. Das ist eine Frage, die er in mehreren Schritten beantwortet. Ich versuche das jetzt so skizzenhaft, ist das halbwegs verständlich bisher, die Sache? Mein Körper ist bloß ein Teil des Universums und kann dieses Universum nicht hervorbringen und auch nicht hervorgebracht haben. Und wenn ich ihn unter dem Aspekt betrachte, dass er ja ein Bild ist, dann ist er eben das mein Körperbild. Und es ist auch völlig sinnlos anzunehmen, dass aus diesem Bild sich das Ganze entwickelt hätte. Das heißt, mein Körper ist in Wirklichkeit, was er nennt, also mein Körper ist ein, er sagt, Centre d'Action. Also das, was mein Körper innerhalb der Bezüge von anderen Körpern oder anderen solchen Gegebenheiten ist, ist, dass er sozusagen ein Zentrum ist, an das Impulse gehen und das Impulse wieder weitergibt. Er ist ein Centre d'Action, ein Zentrum des Handelns, eine Agentur. Er ist eine Agentur, die gewisse Impulse aufnimmt und in mehr oder weniger veränderter Form, in mehr oder weniger durch diesen Körper selbst modifizierter Form, an andere Agenturen weiterleitet. Ja, das ist also die prinzipielle Auffassung des Körpers, meines Körpers, des einzelnen Körpers, ist nicht die, dass der sozusagen durch einen Akt des Bewusstseins von den anderen unterschieden würde, weil das wäre eine Subreption, das wäre ein Zirkel, da nimmt man schon sowas an wie die Kartesianer. Ne? Die Gegenposition wäre die, dass man sagt, na, ich habe ja von Anfang an sowas wie einen Intellekt, der nicht nur Körper ist, und der dient dazu, den einen Körper, der zu mir dazu gehört, von den anderen Körpern zu unterscheiden. Weil von selber sind sie ja nur, von selber ist ja das nur der Fluss sozusagen der kausalen Beziehungen in diesem Chaos, in diesem ursprünglichen Chaos oder in diesem Universum der Gegebenheiten. Bergson sagt, na, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern man muss sich das eben genau von dem Punkt her vorstellen, dass der Körper etwas ist, etwas, eine Agentur ist, die Impulse aufnimmt und Impulse in einer mehr oder weniger veränderten Form weiterleitet. Mit den Bewegungen des Körpers, also mit dem motorischen, mit den Bewegungen des Körpers, ändern die umgebenden Gegenstände ihre Aspekte. Was mich umgibt, was meine Umgebung ist, ändert sich mit den Bewegungen meines Körpers. Also er nimmt eben nicht an, es gibt sowas von vornherein, was ganz was anderes ist als Körper, was auch bei Descartes zum Denken dazugehört, zur Denkensubstanz, nämlich einen Willen, mit dem ich sozusagen meine Einstellung gegenüber dem Körper ändern, sondern er geht einfach von der Tatsache des sich Änderns meiner Einstellung meines Körpers gegenüber den anderen Körpern aus und stellt fest, je nachdem, wie mein Körper seine Position verändert, schaut auch seine Umwelt verschieden aus. Die Gegenstände ändern ihre Aspekte. Wenn sie durch meine Bewegung weiter wegrücken, differenzieren sie sich weniger. Sachen, die mir nahe sind, kann ich angreifen, herumtragen, kaputt machen. Sachen, die weiter weg sind, muss ich so lassen, wie sie sind. Oder ich entwickle gewisse Instrumente, auch Sachen, die weiter weg sind, zu beeinflussen. Oder ich bewege mich und wirke dadurch, dass ich mich bewege, auf die Bilder ein, die mir präsent sind. Dadurch, dass ich mich bewege, verändere ich die Bilder, die mir gegenwärtig sind. Das heißt, es gibt eine Kongruenz zwischen den Bildern in meiner Umgebung und meinen Bewegungen. Das ist sozusagen der Grundpunkt für ihn. Und das heißt, zwischen meinen Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten. Es gibt eine Kongruenz zwischen den, was ich tun kann, hängt davon ab, wie ich mich bewege. Und umgekehrt. Les objets qui entourent mon corps, die meinen Körper umgeben, réfléchissent d'action possible de mon corps sur eux. Die Gegenstände, die mich umgeben, spiegeln meine Handlungsmöglichkeiten wider. Was für mich ein isolierbarer Gegenstand ist, hängt von meiner Bewegung in diesem Universum der Gegebenheiten ab. Das ist ein erster Punkt, wo man schon etwas sich abzeichnen kann, was philosophiegeschichtlich sehr, sehr wichtig ist, was man dann noch viel deutlicher sieht an anderen Punkten, die tiefe Verwandtschaft seiner Philosophie mit dem amerikanischen Pragmatismus. Es, also die Auffassung sozusagen von theoretisch-kognitiven Inhalten, von Konzepten, von den Handlungsmöglichkeiten her. Wir begreifen, was wir als etwas in unserer Umwelt begreifen, ist immer bestimmt von dem, wie wir auf unsere Umwelt einwirken können. Und eine der wichtigsten Sachen ist, dass Bergson eben sagt, schon dadurch, dass ich mich bewege, wirke ich auf meine Umwelt ein. Weil er ja, das ist sein Vorteil natürlich, weil er eben diese Umwelt, dieses Universum allergegeben von Anfang an als Bilder verstanden hat. Und tatsächlich habe ich ja immer ein anderes Bild von meiner Umwelt. Ich habe sofort ein ganz anderes Bild, wenn ich mich umdrehe. Also es hat auch wirklich intensive Kontakte gegeben und William James hat mehrfach so Sachen über Bergson geschrieben, das ist der größte Philosoph und so weiter. Und es gibt auch mit anderen Exponenten des amerikanischen Pragmatismus wirklich Kontakte. Die haben sich auch getroffen. Und Bergson war ja, glaube ich, auch nicht nur in England, sondern in den Vereinigten Staaten mal. Diese Identität, diese Überlagerung von Handlungsmöglichkeiten und Umweltobjekten, das reicht aus, um eine erste, eine vorläufige, sozusagen eine Nullstufen oder 0,5 Stufen Definition von Wahrnehmung zu geben. Ich nenne Materie, die Gesamtheit aller Bilder, und Wahrnehmung nenne ich, Wahrnehmung der Materie nenne ich dieselben Bilder, bezogen auf ein besonderes unter diesen Bildern, nämlich meinen Körper, aufgefasst als Centre d'Action. Ja? Natürlich, mein Körper ist sowohl ein Bild als auch selber ein Kompositum aus vielen Bildern. Das ist ganz, ganz ein ganz entscheidender Punkt. Ein Teilbild meines Körpers ist mein Gehirn und mein Gehirn selber ist wieder eine unendliche Vielzahl von Bildern. In meinem Gehirn selber gibt es auch wieder, mein Gehirn ist, ich handle, ich bewege mich als dieser Körper, aber wenn ich diese Bewegung oder diese Bewegungsmöglichkeiten analysieren möchte, wirklich, bis zu Ende, das sind Dinge, auf die geht er zum Teil recht detailliert ein, dann muss ich die Bewegungen analysieren, die in meinem Gehirn stattfinden. Ja, letztlich, ja. Weil die dafür verantwortlich sind, es ist eigentlich die Interaktion zwischen irgendwelchen Reizen außerhalb und irgendwelchen Bewegungen, Verläufen, Impulsen, die da weitergehen in meinem Gehirn, was eben das ausmacht, dass ich da jetzt eine andere Welt sehe, wenn ich mich umdrehe oder wenn ich beim Fenster rausschaue. Das ist gar nicht, also jedes Bild ist ein Kompositum von weiteren Bildern. Aber prinzipiell kommen wir mal nie auf was anderes als Bilder, außer auf dem Weg, dass man verschiedene Typen von Prozessen und Agenturen, die sich in diesen Prozessen voneinander unterscheidet. Das ist der springende Punkt. Es ist eine Philosophie, die sozusagen an der Bewegung, an der Handlung, ja, orientiert ist, statt an der Substanz. Am Prozess orientiert ist, statt an der Substanz. Also es gibt Verschiedenheit, es gibt wesensmäßige Verschiedenheiten, aber die sind nicht zu erklären als Verschiedenheiten von Substanzen, sondern das sind Verschiedenheiten, die sich als reale Verschiedenheiten herausbilden in dem Wechselspiel von Prozessen und den Agenturen, die sich selber innerhalb solcher Prozesse gebildet haben. Also man ist ja versucht, dann zu sagen, Organismen, ne? Das liegt sehr nahe, zu sagen, dass solche Agenturen als Organismen aufgefasst werden. Aber das ist in diesem Buch nicht der Fall und das ist eine sehr schwierige und strittige strittige Frage. Das ist auch eine der Fronten, die die Philosophie Bergsons, die von der Philosophie Bergsons verursacht worden sind. Diese Ideen des Vitalismus, des Prozesshaften und so weiter, wie die mit biologischen Theorien zusammenhängen. Das ist auch, aber da habe ich mich weder kundig gemacht, noch könnte ich da in einer ähnlichen Zeit kompetent werden, seine Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie und dem Darwinismus betreffen. Also, diese erste Definition von Wahrnehmung: Materie ist die Gesamtheit aller Bilder und Wahrnehmung der Materie ist auch nur wieder eine Gesamtheit von Bildern, aber eine bestimmte, ausgewählte Gesamtheit von Bildern, ausgewählt in Bezug auf ein bestimmtes Bild, nämlich den Körper. Wahrnehmung ist immer Bewegung. Wahrnehmung ist immer mit Bewegung verbunden. Es gibt keine Wahrnehmung, die nicht ein Bewegungszustand wäre und die sich nicht in Bewegung fortsetzt im Körper, auch wenn diese Bewegung oft nur folgenlos versandet. Also zum Beispiel Bewegung, die sich im Körper, Wahrnehmung als Bewegung, die sich im Körper fortsetzt, in die ganz verschiedenen, unendlich differenzierten Strukturen des Gehirns fortsetzt. Der Reiz sozusagen, der auf irgendein Sinnesorgan trifft, der sich dann in Bewegungszuständen, in Verläufen im Gehirn fortsetzt. Wahrnehmung auf diese Weise aufgefasst ist aber noch recht weit entfernt von dem, was man eine bewusste Wahrnehmung oder Vorstellung nennen könnte. Da haben wir gesagt, das Verfahren ist schrittweise und wir sind da jetzt bei der 0,5-Stufe von dem, was Wahrnehmung eigentlich ist. Aber das Charakteristische unseres tatsächlichen Wahrnehmens ist ja, ein Charakteristikum unseres Wahrnehmens ist ja, dass wir das, was wir als bewusste Wahrnehmung bezeichnen. Also, dass wir eine Vorstellung, die wir von den Sachen haben, von den Sachen selber unterscheiden können. Also, dass es so aussieht, als würden wir irgendwo, als wäre irgendwo, das sind immer die falschen Theorien, aber die das sagen, es schaut so aus, als würde irgendwo ein Schnitt sein. Als würde es irgendwo einen Schnitt geben in diesem, bis jetzt ist alles Prozess. Ist alles Prozess und innerhalb dieses Prozesses sagt, da gibt es da diese, so ein Centre d'Action und so und das, auf das können sozusagen bestimmte Bilder gebündelt werden und diese Bündelung von Bildern auf so eine Agentur, das ist Wahrnehmung im Sinne der Stufe 0,5. Und was ist jetzt eine bewusste Wahrnehmung? Eine bewusste Wahrnehmung wäre nicht einfach sozusagen ein bestimmtes Stadium so eines Prozesses, sondern gemeint ist die Tatsache, dass wir von diesem Prozess noch einmal das unterscheiden, dass wir Vorstellungen haben, die von den Sachen, deren Vorstellungen sie sind, verschieden sind. Wo entstehen die? Dann sagt er, das ist sozusagen immer die, das ist die entscheidende Frage. Und da geben alle die falschen Antworten. Alle nehmen an, damit man das erklären kann, dass das entsteht, muss man eine extra Instanz annehmen, die aus diesem Gesamtprozess herausgenommen wäre. Ne? Mind. Die Bertrand Russell-Anekdote, wo wir Philosophie zu studieren beginnt in seiner Autobiografie. Ne? Also die Tante oder die Großmutter fragt, womit sich die Philosophie eigentlich beschäftigt. Sagt dann das Problem von Mind and Matter. Ne? Sagt die Großmutter, na, was ist, was heißt Mind? Sagt dann, doesn't matter. Und dann sagt er, was ist matter? Sagt er, don't mind. Also, die stellen das immer falsch, weil sie immer den Unterschied wissen wollen und Russell in der Diskussion oder in der Konversation mit seiner Tante oder Großmutter hat schon die Unwichtigkeit oder hat das schon ein bisschen lächerlich gemacht. Was ist der Weg jetzt zu dem, wie kann man das erklären, dass wir unter Wahrnehmung aber doch uns was anderes verstehen, nämlich diese bewusste Wahrnehmung. Und Auch hier wieder der Weg, um sich das klarzumachen, die fortschreitende Differenzierung von Aktionszentren. Solche Aktionszentren können von verschiedener Komplexität und Differenziertheit sein. Bei sehr einfachen Organismen zum Beispiel, das stellt er fest, und das ist ja auch eine gute Idee, stellt er fest, dass eigentlich Reiz und Reaktion das Gleiche sind. Also einfache Organismen, Protozoen, trennen nicht zwischen der, bei denen ist nicht getrennt zwischen der Aufnahme des Reizes und der Reaktion auf den Reiz. Das ist dasselbe in der Berührung. Zieht sich das Ding zusammen oder geht es auseinander oder bläht sich auf oder sowas. Hingegen bei einem, je höher sich ein Organismus entwickelt, umso größer wird so quasi die Differenz oder die mögliche Differenz zwischen dem Reiz und der Reaktion. Die innere Differenzierung des Organismus lässt den Reiz auf mehreren Bahnen zugleich sich auswirken. Und insbesondere ein Gehirn als ein Teil, als der wesentliche, als der höchst organisierte, höchst differenzierte Teil eines sowieso schon höchst differenzierten Organismus, insbesondere ein Gehirn, lässt sozusagen den Reiz auf eine unendliche Vielfalt von verschiedenen Bahnen sich auswirken und funktioniert daher als Verlangsamung, könnte man sagen. Schiebt sozusagen auf. Ein Individuum mit einem entwickelteren Nervensystem hat sozusagen verschiedenere Möglichkeiten, auf einen und denselben Reiz zu reagieren. Und es dauert länger, bis eine von diesen verschiedenen Möglichkeiten auch wirklich umgesetzt wird, im Prinzip. Also die Centres d'Action sind in Wirklichkeit auch Zentren der Unterdetermination, Centres d'Indétermination. Die Latenz des Reizes, der Reiz bleibt sozusagen, wenn der Organismus differenzierter ist, dann bleibt der Reiz eine gewisse Zeit lang latent. Da kommt er dann einmal, ein Beispiel, das er auf fast einer halben Seite, glaube ich, auswalzt, zu der Vorstellung, das Gehirn ist eine Telefonzentrale. Das Gehirn ist eine Telefonzentrale, in der der einkommende Anruf sozusagen über verschiedenste Stationen läuft, der kommt bei vielen verschiedenen, der landet dann bei vielen verschiedenen, der kommt an einem Ende kommt er rein, der Anruf, und dann verteilt er sich da sofort auf die verschiedensten Bahnen oder Leitungen und irgendwo kommen die dann wieder zusammen und irgendwann wird dann eine Antwort erteilt. Ja, das ist der, das Gehirn ist eine Telefonzentrale und nicht sozusagen eine Spezialinstitution, die Bilder im Sinne, wie er das versteht, äußere Bilder, in Vorstellungen umwandelt. Das ist es nicht. Warum aber stellen wir uns Wahrnehmung, oder was bedeutet es, dass wir Wahrnehmungen als bewusst vorstellen? Wir haben jetzt mit diesen Ideen noch keine Unterscheidung zwischen bewusster und nicht bewusster Wahrnehmung. Was macht eine bewusste Wahrnehmung, eine Vorstellung, die wir uns selbst zurechnen, eigentlich aus? Und in seiner Erklärung, wie man sich das denken soll, da spielt zum ersten Mal der Begriff Gedächtnis eine Rolle. Allerdings nur negativ oder kontrastiv in einer vortheoretischen Form, die seine eigene Theorie des Gedächtnisses weder vorwegnimmt noch voraussetzt, sondern nur ankündigt, dass er dann im Weiteren eine Theorie des Gedächtnisses entwickeln muss. Es geht um Folgendes. Also wenn wir uns das erklären wollen, noch immer sozusagen immanent und ohne dass wir, der springende Punkt ist, dass wir an keiner Stufe sozusagen in die Falle gehen dürfen, extra was anzunehmen, was die Bewusstseinsleistung erbringt. Sondern wir müssen es immer Schritt für Schritt aus dem erklären, was wir schon haben. In einem ersten Schritt, wenn wir uns das erklären wollen, geht es uns darum, davon zu abstrahieren, dass sich ja faktisch in unsere Wahrnehmungen immer Elemente mischen, die auf vergangene Wahrnehmungen zurückgehen. Es bewegt sich ja alles immer noch weiter. Also während der nächste Telefonanruf kommt, wird der vorige ja noch prozessiert und auch der vorvorige noch. Ne? Das ist ja immer alles noch lebendig und da. Das ist das eine. Faktisch ist es ja so. Und faktisch ist es auch so, dass in jede einzelne Wahrnehmung, also in dem Ernst sprechen wir davon, dass wenn eine Wahrnehmung stattfindet, ja immer auch schon andere Wahrnehmungen im Spiel sind und sozusagen das beeinflussen können. Die vorher gehabte Wahrnehmung kann natürlich die Wege beeinflussen, auf denen der jetzt eintreffende Telefonanruf, weil da ist vielleicht eine Leitung schon blockiert oder und so weiter. Oder das vermischt sich miteinander, es entsteht, was man einen, wie sagt man, in der Sprache der Telekommunikation spricht man von einem Salat. Nicht? Kommt manchmal vor, dass man im Telefon zwei Gespräche zugleich hat, ein Wortsalat, nicht? Sowas. Das kann alles passieren. Und im Unterschied dazu geht aber auch in jede einzelne Wahrnehmung sowas wie eine Gedächtnisleistung ein, sofern die Wahrnehmung ja immer eine gewisse Mannigfaltigkeit von Reizen in der Zeit kontrahiert. Also eine Wahrnehmung ja nicht eine absolute Momentaneität ist. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Gedächtniseffekte wegdenken, also kommt ein Gedankenexperiment, das in Wirklichkeit sehr lang ist, sich über eine Strecke ausdehnt. Jetzt denken wir uns das mal weg. Denken wir uns diese beiden, darum habe ich gesagt, das Gedächtnis kommt da, wird angesprochen, aber nur negativ. Dann hätten wir eine Wahrnehmung, die, wie er sagt, vollkommen in der Gegenwart gefangen ist. Eine Wahrnehmung, die nur dem augenblicklichen, wenn auch natürlich enorm komplexen Reiz hingegeben ist. Eine solche Wahrnehmung nennt er reine Wahrnehmung. Ja, das ist ein Konstrukt, eine Idealisierung natürlich, Perception pure. Aber diese reine Wahrnehmung wäre noch immer ein Bewegungszustand, definiert von der Verflechtung von Reiz und reagierender Handlung. Und das Fiktive, das Idealisierende daran liegt nur in dem Weglassen der Gedächtnisleistungen. Worin, ja, verstehen Sie, wir verstehen sofort, dann haben wir sozusagen ein wahrnehmendes Wesen, das total in der Gegenwart, wird dann später sagen können, Gleichzeitigkeit, oder er wird dann später sagen können, im Raum, sozusagen gefangen ist. Worin besteht die Differenz zwischen so einer idealisierten reinen Wahrnehmung? Das ist ja eine Vorstellung, mit der wir letztlich dann, ideologisch könnte man sagen, unseren Anspruch auf objektive Erkenntnis verbinden. Das ist ja das, wovon die Freunde der der Verein der Freunde der objektiven Erkenntnis immer träumt, ne? Von dieser Perception pure. Was ist der Unterschied zwischen dem und unserer tatsächlichen Situation als wahrnehmende Wesen, die vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass wir stets unsere Wahrnehmungen als solche von einem Gegenstand unterscheiden, den wir wahrnehmen. Weil genau darin, dass wir diesen Unterschied machen und immer machen müssen, besteht es, dass wir von der Wahrnehmung als einer bewussten Wahrnehmung, als einer Repräsentation sprechen, Vorstellung. Ja. An diesem Punkt geht es um sehr viel natürlich und muss man gut aufpassen, was womit erklärt wird. In der reinen Wahrnehmung, sagt er, in so einer reinen Wahrnehmung wären wir ganz bei dem Gegenstand. In so einer reinen Wahrnehmung sind wir ganz dem, was uns da umgibt, ausgeliefert. Dieser Gegenstand selber aber, dem wir da ausgeliefert, oder dieser Gegenstand, der natürlich ein Kompositum ist. Ja? Dieser Gegenstand selber aber, dem wir ausgeliefert sind, der interagiert mit allem anderen, was es in diesem Universum in diesem materiellen Universum gibt, der ist sozusagen verfangen, seinerseits verfangen in alle kausalen und sonstigen Beziehungen zu allen anderen Gegenständen. Und ich müsste ihn, um eine Vorstellung von ihm zu haben, die diesem Prozess entzogen ist, müsste ihn sozusagen aus diesen Beziehungen gleichsam heraustrennen können. Oder wie Bergson einmal sagt, ich müsste eine äußere Schale von ihm ablösen können, eine Pellicule superficielle. Dieses Abziehen, das ist schon wieder so eine Falle. Ne? Da steckt schon wieder die Falle. Wie macht man das? Ne? Ja, wir haben ein Bewusstsein, mit dem ziehen wir ab. Was macht unser Bewusstsein aus? Die Fähigkeit, von den Gegenständen etwas abzuziehen. Das können Sie bei Kant zum Beispiel auch noch finden, vor allem in der Logikvorlesung oder so, Abstraktion, also eine Grundhandlung sozusagen der Begriffsbildung. Aber das wäre schon wieder eine Erschleichung, ne? Dieses Abziehen können. Wir würden es einfach nur so postulieren. Und das wäre dann schon der bewusste Akt. Man muss die Erklärungsrichtung umkehren. Ein hochdifferenzierter Organismus wird zwangsläufig immer eine immer größere Anzahl oder Vielfalt von Aspekten der Wirklichkeit ausblenden müssen. Wobei Ausblenden hier heißt, eben nicht das Abziehen, sondern einfach das Blockieren der motorischen Reaktion. Sei es sonst wo, sei es im Gehirn. Das ist sozusagen die Grundidee. Da muss ich jetzt, weil die Zeit vorbei ist, oder kann ich Ihnen noch was vorlesen von ihm in seiner eigenen? Also der Witz ist der, dass er nicht eine Fähigkeit, dieses Extra-Fähigkeit postuliert, der Abstraktion, des Einzelnen aus dem Gesamtzusammenhang, in dem dieses Einzelne an sich ja immer steht, sondern dass er sagt, in Wirklichkeit, je differenzierter der Organismus ist, umso mehr muss er, damit er überhaupt effektiv handeln oder sich bewegen kann, umso mehr muss er von den Reizen, die auf ihn eintreffen und von den Bewegungen, die dadurch ausgelöst werden, wie er dann sagen wird, virtualisieren. Blockieren, die Bewegung hämmern, den Reiz an der Fortsetzung in Bewegung hindern. Und diese Selektion, also je höher die Gleichung ist einfach die, je höher der Organismus dieses Centre d'Action differenziert ist, umso selektiver ist es. Muss es sein. Umso selektiver muss es sein. Ich lese Ihnen jetzt was vor aus der deutschen Übersetzung. Diese deutsche Übersetzung hat viele Nachteile, aber das ist eine längere Stelle. Und ich glaube, in dieser Stelle gibt es nichts, was... aber zum Beispiel einer der großen Nachteile ist, dass es in dieser Übersetzung, ich weiß nicht, von wann die ist, da immer steht Leib, wo das Wort Core steht. Und das ist aber sehr wichtig, dass man doch seine Gedanken zunächst einmal fernhält von dem, was in der deutschen Sprache diese Unterscheidung von Leib und Körper ausmacht. Man kann das dann nachher auch in... Also gut, um jene Verwandlung zu vollziehen, nämlich zu einer Vorstellung, bedarf es nicht der Aufhellung des Gegenstandes, sondern im Gegenteil der Verdunkelung gewisser Seiten an ihm, der Verminderung um den größten Teil seines Wesens, also nämlich um das, was an dem Körper selber mit allen anderen Körpern interagiert, so dass der Rest, statt wie ein Ding in die Umgebung eingeschachtelt zu sein, sich wie ein Gemälde davon abhebt. Das Wort ist Tableau. Wenn nun aber die Lebewesen im Weltall Zentren der Indeterminiertheit darstellen und diese Indeterminiertheit mit der Zahl und der Feinheit ihrer Funktionen wächst, begreift man, dass ihr Vorhandensein ganz von selbst die Ausscheidung aller der Elemente in den Gegenständen mit sich führt, an denen ihre Funktion nicht interessiert ist. Dieser Begriff des Interesses, Interesse und Selektion. Ne? Sie lassen gewissermaßen jene äußeren Wirkungen, die ihnen gleichgültig sind, durch sich hindurchgehen. Dadurch werden die anderen isoliert und eben durch diese Isolierung zu Wahrnehmungen. Also das ist wirklich eine immanente, das ist der Versuch einer immanenten Erklärung dessen, was Wahrnehmung auf Stufe 1 jetzt ist, nicht nur 0,5. Es wird sich also für uns alles so vollziehen, als ob wir das Licht, das von den Oberflächen ausgeht, auf sie zurückwürfen, ein Licht, das niemals sichtbar geworden wäre, wenn es sich ungestört fortgepflanzt hätte. Die uns umgebenden Bilder scheinen nun unserem Körper jene Seite, die ihn interessiert, und zwar diesmal im vollen Licht zuzuwenden. Sie geben von ihrem Gehalt das an uns ab, was wir im Vorübergehen festgehalten haben, weil wir einen Einfluss darauf auszuüben vermögen. Der Zusammenhang, in dem die Bilder untereinander stehen, ist der indifferente einer mechanischen Beziehung. Sie wenden einander alle ihre Seiten auf einmal zu. Die Dinge selbst, die Bilder selbst. Das heißt, sie wirken und reagieren mit allen ihren Elementen aufeinander und folglich wird keines von ihnen zur Wahrnehmung und keines von ihnen nimmt bewusst wahr. Bewusstes Wahrnehmen heißt eben selegieren. Stoßen sie aber irgendwo auf ein Etwas, das mit einer gewissen Stärke spontan reagiert, so wird ihre Wirkung in demselben Maße geschwächt, man würde sagen gebremst. Und diese Verringerung ihrer Wirkung ist gerade unsere Vorstellung von ihnen. Die Vorstellung, die wir von den Dingen haben, ist der Effekt sozusagen des Bremsens der kausalen Beziehungen an uns als einem hochdifferenzierten Centre d'Action, das damit drinnen steckt. Unsere Vorstellung von den Dingen würde also letzten Endes daher stammen, dass die Dinge sich an unserer Freiheit brechen. Das ist ein starkes Wort, aber Indeterminiertheit reicht hier vorläufig mal auch aus. Also das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Da ist ein Absatz, da mache ich für heute Schluss. Nächstes Mal komme ich relativ schnell zu den eigentlich charakteristischen und berühmten Thesen über das Gedächtnis und fange dann auch an, ein bisschen was über ihren Reflex in der Philosophie von Marcel Proust zu sagen.